heißt, wenn jemand wirklich von Instagram zum Beispiel in ASOS weitergeleitet werden soll, ASOS aber zum Beispiel noch kein App-Tracking hat und man wird auf die mobile Website geleitet, muss man sich hier erst anmelden. Und das ist für viele so eine Hürde, dass sie dann da abbrechen und sagen, ach Mist, dann gehe ich doch auf die App, egal. Weil sie eben nicht direkt sehen, dass sie dem Influencer damit auch was Gutes tun und der damit verdient.
Hi, ich freue mich. Willkommen zu Next Level, Time for Learning. Willkommen zum ersten Teil von Next Level, Time for Learning mit Annalena. Wir sprechen über den Werdegang im Online-Marketing, was sich in den letzten 10 Jahren so geändert hat, gerade auch in Bezug von einem internationalen Geschäft auf doch einem deutschsprachigen Geschäft und was wichtig ist, gerade im Onboarding neuer Mitarbeiter. Viel Spaß beim ersten Teil. Ich freue mich. Mir hat die Folge sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Hallo Annalena, ich freue mich, dass du bei mir bist. Stell dich mal vor.
Hi Navid, vielen Dank für die Einladung und sehr, sehr gerne. Ich bin Annalena Bauer. Ich wohne aktuell in Lippstadt. Man sagt auch, das Venedig Westfalens. Dadurch, dass wir hier sehr viele Flüsse haben, ist das ganz schön für eine Wasserliebhaberin, wie ich es bin. Ich bin seit über 10 Jahren im digitalen Marketing, vornehmlich eben Affiliate-Marketing. Und zwischendurch auch mal im Retail-Media-Bereich und habe halt eine absolute Passion für interkulturelles Miteinander, Diversity, Empowerment und Chancengleichheit. Das sind eben nochmal so Themen, für die ich mich nebenher auch ganz gerne einsetze. Und zu mir persönlich, ich bin, wie schon erwähnt, ein absolutes Wasserkind. Ich liebe Surfen, Stand-Up-Paddling, alles, was damit zu tun hat. Und ich habe einen kleinen Hund, mit dem ich sehr, sehr gerne spazieren gehe und der mir immer mal wieder hilft, ein bisschen abzuschalten, wenn ich sonst nicht laufen gehe, Yoga mache oder auf Reisen bin.
Ja, cool. Ja, schön. Mir war gar nicht so klar, dass man in der Region, wo du lebst, so viel Wassersport treiben kann.
Ja, ist immer wieder überraschend tatsächlich, aber hier ist ordentlich was los. Also wirklich, wenn man was erleben will auf dem Wasser, dann ab nach Lippstadt.
Ja, also auch an alle Hörer und Hörerinnen, Lippstadt ist immer eine Reise wert. Cool. Erzähl uns mal, wie war dein Werdegang und wie kamst du überhaupt zum Online-Marketing?
Na klar, sehr gerne. Prinzipiell ist es sogar ein ziemlich linearer Werdegang, würde ich sagen. Ich hatte es aber tatsächlich aus der Kleinstadt, wo ich groß geworden bin, zur Schule gegangen bin, mein Abitur gemacht habe, relativ schnell in die Großstadt gezogen. Also es war immer, dass mich das gereizt hat und ich mehr lernen wollte, mehr wissen wollte und das zieht sich bis heute tatsächlich durch. Bin dann damals nach Köln für mein Bachelorstudium gegangen. Und habe da Medien- und Kommunikationsmanagement studiert und hatte das Glück, dann 2013 ins Auslandssemester nach New York gehen zu können. Das heißt, ich war in New York City für 5 Monate, war da am Berklee College und der Pace University und habe da nochmal meine Englischkenntnisse auch verbessert und ein Semester eben studiert. Bin dann, als ich zurückkam, ins Mobile Affiliate Marketing eingestiegen. Das heißt, 2014 ging das dann los, wie gesagt, die knapp 10 Jahre. Und damals bei einer Firma, die Kiss My Ads hieß, daher kennen wir uns ja tatsächlich mehr oder weniger auch noch und haben da theoretisch auch schon mit das Affiliate Marketing gestaltet. Und im Anschluss nach meinem Studium bin ich da dann auch fest angefangen. Bin dann mit Kiss My Ads damals nach Berlin gegangen. Und Kiss My Ads wurde dann auch von Ströer gekauft und wurde zu Ströer Mobile Performance. In Berlin habe ich dann das Büro mit 2 meiner Kollegen für Kiss My Ads und dann Ströer eben mit aufgebaut und bin dann 2016 zum Masterstudium nach Flensburg gegangen und habe einen Doppelmaster in Flensburg und Sonderburg gemacht. Währenddessen war ich auch immer noch im Affiliate-Marketing tätig, damals für meinen damaligen Boss noch, der eine eigenständige Firma noch hatte, Matthias & Associates, und habe da an einer App mitgearbeitet. Und bin dann 2017 ins Auslandssemester nach Frankreich gegangen. Auch da wieder die Möglichkeit gehabt, meiner internationalen Passion nachzugehen und viel auch noch über Frankreich zu lernen und dort mein Wissen eben auch nochmal zu stärken im Bereich Innovation Management. Und bin dann 2018 zurück nach Berlin, weil die Stadt einfach mein Herz höher schlagen lässt und ich auch damals gesagt habe, es gibt hier noch so viel für mich zu lernen. Und wollte meine Masterarbeit unbedingt in einem Unternehmen schreiben, was ich dann eben in Zusammenarbeit mit der Retail Media Group gemacht habe, kurz AMG. Und die AMG ist ein Corporate Venture gewesen von Seconomy und Metro, also Mediamarkt, Real, etc. gehören da entsprechend dazu. Und die Masterarbeit war dann eben zum Thema Big Data und Knowledge Management, also auch ein sehr relevantes Thema zur aktuellen Zeit. Und das Ganze dann eben im Zusammenhang in technologiegetriebenen Umfeldern, um da dann nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu generieren. Genau. Während ich da meine Masterarbeit mit der RMG geschrieben habe, bin ich in Gespräche gekommen mit Rakuten Advertising Da habe ich dann tatsächlich auch angefangen, im August 2018 war das, meine ich, als Senior Publisher Manager. Das heißt, ich war verantwortlich dafür, das Publisher-Netzwerk für die Dachregion auf- und auszubauen und war damals auch die erste in Deutschland, die für Rakuten Advertising in diesem Bereich tätig war. Insgesamt ist dann das Team auf 6 Leute angewachsen, während ich dabei war, hat ein wahnsinniges Wachstum hingelegt und ich durfte dann auch wachsen in eine Teamlead-Rolle, sodass ich am Ende meiner Rakuten-Zeit eine Person in meinem Team hatte und habe mich dann entschieden, 2022 zu Douglas zu wechseln, wo ich nach Düsseldorf auch gezogen bin, um da dann Teamlead Business Development und Sales zu sein. Ich habe ja generell zum ersten Mal in dem Umfeld dann auch ein dezentrales Team aufgebaut innerhalb von zentralen Strukturen. Hatte ich 5 Leute in meinem Team und war verantwortlich für 10 Länder. Und die verantwortlichen Mädels in dem Falle nur saßen dann eben auch in Polen, Italien, den Niederlande und dem Dach und Italien. Und 2023 habe ich mich dann entschieden, zu Styling zu wechseln. Styling ist Influencer-Marketing-Plattform, auch im Affiliate-Bereich tätig und kannte ich noch sehr gut aus meiner Zeit bei Rakuten Advertising, weil Styling da ein Publisher war, den ich mitentwickeln durfte und dementsprechend dann dort eingestiegen als Director Business Development, verantwortlich für 12 Länder und hatte dann mehr als 20 Teammitglieder, von eben Studenten bis hin zu Teamleads, die ich eben entsprechend auch dahin entwickelt habe. Genau.
Ja, das ist aber ein spannender Werdegang, meine Liebe.
Ja, da ist ein bisschen was passiert, ne?
Ja, cool. Und über was sprechen wir denn heute?
Ich würde sagen, vornehmlich über Affiliate-Marketing und die Entwicklung dessen in neben den unterschiedlichsten Bereichen und hoffentlich demnach ganz viel, was eben auch die Audience von deinem Podcast interessiert. Darum hoffe ich, dass wir da ganz, ganz viel Mehrwert stiften können. Um da ein bisschen genauer zu werden, eben auch im Rahmen meiner Passion wirklich fürs Online- und Affiliate-Marketing, wie sich dann die Branche über die Jahre entwickelt hat, welche Unterschiede es eventuell auch auf Länderbasis gibt, wie sich dann auch die Publisher-Landschaft auf Basis der Advertiser-Nachfrage und des Nutzerverhaltens entwickelt hat und wo die Herausforderungen zum Beispiel auch im Onboarding von neuen Mitarbeitenden im Affiliate-Marketing liegen können und was vielleicht auch Herausforderungen sind, die in der heutigen Zeit mit Affiliate-Marketing einhergehen.
Und das ist auch spannend, gerade wenn wir mal bedenken, ich meine, wir beide kommen ja auch aus der Mobile-Zeit und ich meine, ich erinnere mich ja immer schön gern auch an die Mexiko-Feiern damals bei euch noch im Büro bei KissMeds. Es waren sehr lustige Feiern und war auch immer spaßig. Und mir ist zum Beispiel auch mal aufgefallen, also allein die Unterschiede, wie es damals war und auch wie schnelllebig unser Geschäft war im Vergleich zu jetzt. Wie siehst du das? Also auch mal im Vergleich zu auch den einzelnen, ich meine, Stufen, wo du ja auch warst. Wie hat sich das geändert?
Hat sich wahnsinnig toll verändert. Also ich sehe das genauso wie du. Es ist vor allem schnelllebiger geworden, aber auch anspruchsvoller in gewisser Weise, weil die Komplexität einfach auch nochmal gestiegen ist. Da gehen wir später, denke ich, auch nochmal ein bisschen näher drauf ein. Und dementsprechend auch ein Riesenwachstum in dem Markt, dadurch, dass es eben komplexer und auch diverser geworden ist. Es ist unglaublich, wie Affiliate-Marketing als solches wächst, gewachsen ist und man eben auch gerade sieht, dass es eben auch noch sehr relevant ist und immer relevanter weiterhin auch bei großen Marken wird.
Und siehst du das jetzt, sage ich mal, auch auf der, also sag ich mal, auch gerade wenn wir auf den Aspekt angehen, Herausforderungen, kannst du es auch an Beispielen festmachen? Ich meine, klar, also gerade das Tracking-Thema war früher halt wesentlich einfacher, sage ich mal so. Da hat man einen Tracking-Weg genommen und hat das schon alles funktioniert. Aber glaubst du auch gerade auf Seiten von auch Mitarbeitern, das ist ja auch einer der Themen, also auch gerade auch agenturseitig, netzwerkseitig oder auch publisherseitig, kommen wir dieser Komplexität nach, gerade was das Onboarding angeht?
Ja, im Rahmen des Onboardings, glaube ich, ist es halt dadurch, dass es eben auch so groß geworden ist und so komplex, total wichtig, dass jemand, der neu anfängt in der Branche, wirklich von den unterschiedlichen Fachbereichen, denn so hat sich ja mittlerweile aufgeteilt. Es gibt einzelne Fachbereiche innerhalb eines Affiliate-Publishers oder einer Agentur, die dann zum Beispiel für die Anlage von einem Shop, einem Advertiser in dem Falle verantwortlich ist. Es gibt Teams, die holen natürlich die Advertiser rein, das heißt das Sales-Team. Es gibt dann die Account-Management-Teams, Key-Account-Management-Teams. Das heißt, ganz wichtig für Leute, die neu ongeboardet werden im Affiliate-Bereich, dass sie eben in den unterschiedlichen Bereichen das Wissen auch mitgegeben bekommen und eben auch das Wissen, was sie vielleicht schon mitbringen, mit in diese Teams hineinbringen, sodass da auch ein Austausch stattfindet und dass die Person, die anfängt, wirklich das holistische Bild eben auch mitgegeben kriegt. Weil du hast es eben auch schon betont, wir waren früher ein bisschen die Allrounder, wir mussten wirklich alles von Anfang bis Ende machen. Das ist heutzutage halt eben nicht mehr so zum Großteil. Es gibt es vereinzelt sicherlich auch noch, vor allem bei kleineren Publishern. Aber im Großen und Ganzen ist es mittlerweile schon so aufgeteilt, dass es wirklich die einzelnen Teams innerhalb des Publishers oder des Advertisers und vor allem natürlich auch der Netzwerke gibt. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass da ein generelles Verständnis bei neuen Mitarbeitenden da ist. Was bedeutet Affiliate Marketing? Welche Komponenten spielen da überhaupt mit rein? Wie läuft die Technologie dahinter ab? Sodass da halt das tiefe Wissen wenigstens ansatzweise generiert werden kann. Weil wenn das nicht da ist, dann wird zum Beispiel die Suche von Bugs, wenn mal etwas nicht funktioniert, wenn Tracking vermutlich nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll, eben auch erschwert nur gefunden werden können. Das heißt, für auch eine schnelle Fehlerlösung ist es hilfreich, wenn ein Mitarbeiter selber weiß oder eine Mitarbeiterin, was können die Trigger sein, woher so ein Fehler kommen kann. Und da sind heutzutage tatsächlich schon oftmals noch Wissenslücken vorhanden und da müsste man sicherlich noch mal besser ansetzen zum Großteil, um eben dieses Wissen auch zu generieren.
Aber glaubst du, es wäre dann einfach damals, also ich meine, es hört sich ja immer so an, damals, als ob wir jetzt auch alle so alt sind, also, aber ich meine das gar nicht so, aber sag ich mal, auch gerade als Allrounder, wenn man alles gemacht hatte, hat man ja wenigstens auch, wenn auch auf den harten Weg, trotzdem die komplette Supply Chain kennengelernt. Hat das nicht auch dazu geführt, gerade diese Aufsplittung und dieses Granulare, was du ja meintest, also sag ich mal, bestes Beispiel, Publisher, Advertiser Part, Technik, New Business. Also früher war man ja irgendwie Affiliate Marketing Manager und hatte auf der einen Seite Advertiser, die man ongeboardet hat, und auf der anderen Seite Publisher, die man ongeboardet hat und hat die am Ende versucht, aufeinander zu knallen. Mhm. Also jetzt auch mal aus deiner Erfahrung, auch bei dir, weil du warst ja auch gerade, wo du auch bei Kisma jetzt angefangen hattest, auch gerade ja frisch in dem Bereich. War das nicht auch, sage ich mal, eine gute Schule oder kam es dir auch sofort zu der damaligen Zeit, wow, so Buffer Overflow, viel zu viele Informationen auf einmal?
Mir hat es extrem geholfen tatsächlich. Also darum bin ich ein großer, großer Verfechter davon, dass dann eben das Kennenlernen in den unterschiedlichen Teams auch stattfindet oder man Stationen dort macht, weil beide Seiten kennenzulernen, wenn wir dann eben von Advertisern und Publishern sprechen, ist unglaublich hilfreich. Klar können das viele Informationen sein und da ist auch jeder anders. Da muss man dann auch gucken, wie viel kann ich aufnehmen, wie viel weiß ich vielleicht schon. Das hängt auch ein bisschen vom Vorwissen ab, um da dann eben auch mit dem zu gehen, was die individuelle Person aufnehmen kann. Prinzipiell finde ich es unglaublich wichtig zu verstehen, was macht ein Advertiser aus, was sind deren Anforderungen im Affiliate-Bereich, was ist auch wichtig, was man denen, wenn man jetzt auf Netzwerk- oder Agenturseite ist, mitgeben kann, beratenderweise. Gleiches gilt für den Publisher, wenn die direkt im Austausch mit dem Advertiser sind. Und gleichermaßen muss man dann auch verstehen können, was sagen mir die Zahlen. Das heißt, es geht nicht nur darum, Soft-Faktoren zu verstehen von, was möchte der Advertiser, sondern auch dann zu gucken, okay, wie reflektiert sich das in den Zahlen? Was sagen mir eigentlich die Zahlen? Und das dann eben auch nochmal auf Publisher-Seite zu gucken, heißt, was sind eigentlich die Interessen des unterschiedlichen Publisher-Modells? Denn auch da gibt es ja Riesenunterschiede, da können wir gleich auch gerne nochmal drauf eingehen, wie sich das entwickelt hat. Und da dann auch zu wissen, okay, wenn ich jetzt ein Voucher-Publisher bin, wenn ich ein Cashback-Publisher bin, Tech-Publisher, Influencer-Publisher, Subnetzwerk, was auch immer, was sind denn eigentlich die Notwendigkeiten für mich als Mitarbeitende, um denen bestmöglich zur Seite zu stehen, wenn man dann sagt, man ist wirklich auf Agentur oder eben auch Netzwerkseite. Und gleich ist dann auch wieder, wenn ich der Advertiser bin, der im direkten Austausch mit dem Publisher ist, was muss ich wissen, was dieser Publisher für mich leisten kann?
Okay, aber du hattest auch gerade eine Sache gesagt, die unterschiedlichen Interessen von Publishern, wahrscheinlich auch in der Journey. Kannst du das nochmal vielleicht auch also tiefer erläutern?
Natürlich, klar, gerne. Also es gibt ja unzählige Modelle an Publishern, heißt in dem Falle neben den, ich sag mal in Anführungsstrichen, klassischen Kategorien wie Voucher-Publisher, das heißt die Gutscheinseiten dieser Welt, Cashback-Seiten dieser Welt, die Shopping-Comparison-Sites, die Subnetzwerke, Content-Publisher, CLO, also Card-Linked-Offering, Buy-Now-Pay-Later. Also da gibt es unglaublich viele Modelle mit unterschiedlichen Ausprägungen, die natürlich unterschiedliche Anforderungen haben. Das heißt, wenn wir uns jetzt zum Beispiel eine Gutscheinseite angucken, deren Ziel ist es, dem User von der Gutscheinseite das bestmögliche Angebot zu machen. Wobei der User natürlich das Ziel hat, zu sparen. Das heißt, für einen Voucher-Publisher ist es unglaublich wichtig, von dem Advertiser ein gutes Angebot zu bekommen, was er dann auf seiner Seite platzieren kann, um attraktiv zu sein und guten Traffic liefern zu können für den Advertiser. Heißt einerseits natürlich, die Reichweite zu nutzen und dann auch zu konvertieren, was ja generell das Ziel ist bei uns im Team. Und das gibt es dann wiederum, wenn wir bei Voucher kurz bleiben, auch nochmal in unterschiedlichen Ausprägungen. Da gibt es zum Beispiel die, ich sag mal, Private Voucher Size. Das ist sowas wie Uni Days, wie Corporate Benefits, Mitarbeiterangebote. Die sind in einem Closed System, sodass man sich anmelden muss. Und die arbeiten oftmals nur mit exklusiven Gutscheinen. Das heißt, ein Advertiser sollte da idealerweise auch wissen oder dahingehend beraten werden, dass diese Partner nur mit ihnen zusammenarbeiten, wenn sie einen Deal bekommen, der besser als das ist, was sie im World Wide Web sonst zur Verfügung stellen. Und das ist zum Beispiel einer der Unterschiede. Und heutzutage verbindet sich das auch ganz viel. Da ist die Global Savings Group auch ein gutes Beispiel, die mittlerweile Schub gekauft haben. Schub, der führende Cashback-Anbieter im deutschen Markt. Die erweitern entsprechend, also Global Savings Group erweitert das Angebot, was sie haben, von einer ursprünglichen Voucher-Seite zu dann wirklich hin auch einem Cashback-Anbieter, weil die Geschäftsmodelle sehr ähnlich sind. Das heißt, man kriegt da als Nutzer in einem geschlossenen System am Ende ja einen prozentualen Anteil des Einkaufs zurück. Und dieser prozentuale Anteil des Einkaufs wird eben durch den Advertiser mit vergütet. Dadurch kann man Loyalty generieren, dadurch kann man Mehrwert schaffen, den User dazu bringen, wirklich mich als Shop zu nutzen, weil ich vielleicht ein besseres Angebot habe als mein Mitwettbewerber. Und das sind so ein paar Beispiele und gerne können wir auch noch auf die anderen Modelle eingehen. Ja, aber das erstmal für die, ich sag mal, mehr klassischen Publisher-Modelle.
Ja, wenn du jetzt auch mal, sag ich mal, von den klassischen Modellen jetzt mal weitergehst, auch gerade weil wir Wissen vermitteln möchten, welche, sage ich mal, nicht so klassische Modelle fallen dir ein und was wäre da halt einfach auch wichtig, da einfach das Wissen zu schärfen?
Also ich würde mal sagen, eines der wichtigeren, aktuell noch neueren Publisher-Modelle sind tatsächlich Tech-Partner. Damals hießen die noch Tipsa, wurden dann gekauft von einer, ich glaube, amerikanischen Firma, heißen jetzt Bold, ist ein gutes Beispiel für einen Tech-Partner, der auf eine Content-Seite integriert wird. Wir haben halt in den vergangenen Jahren, auch in meiner Rakuten-Zeit noch, immer mehr die Nachfrage nach Content-Publishern gehört. Das heißt, man möchte mehr und mehr auch in gewisser Weise nativ eingebunden werden. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel auf der InStyle unterwegs ist, einen Artikel liest, dann sind da oftmals jetzt auch schon Affiliate-Links eingebunden. Und jemand wie Bold macht es dann halt so, dass die über ihre Technologie direkt einen Shop einbinden. Das heißt, auf der Content-Seite kann man direkt den Kauf abschließen. Und auch das läuft dann über eben Affiliate und eine Technologielösung. Das ist eines der, ich sag mal, noch moderneren und neueren Ansätze. Und gleichzeitig gehören dazu dann auch so Dinge wie Affiliate-Marketing im Influencer-Bereich, was wir eben bei Stylink auch machen. Genauso wichtige Partner dahingehend sind dann eben LTK, Metapick, ShopMy. Das sind alles Influencer-Plattformen, die eben Influencern die Möglichkeit geben, Affiliate-Marketing zu betreiben und das halt sehr gut zu simplifizieren, sodass es auch für einen Influencer einfach zu nutzen ist und dort dann die Advertiser finden. Das heißt auch da, das ist eigentlich ein Subnetzwerk, wenn man aus Netzwerksicht spricht, weil die Netzwerke natürlich die Advertiser bei sich auf der Plattform haben, die angebunden haben. Und dann kommt eben ein weiteres Netzwerk, weil sie eben die Influencer zusammenbringen mit den Marken ins Spiel. Und das können eben die genannten Player sein. Und das ist auch sehr gewachsen in den letzten Jahren. Und wenn wir dann nochmal schauen in den Finance-Bereich, das ist auch etwas, was sehr am Kommen ist. Und vor allem, ich habe sehr viel auch im UK-Markt mitgearbeitet und sehr viel auch international bei Rakuten mitbekommen und jetzt bei Stylink eben für UK und Irland auch mit verantwortlich. Da sehen wir halt ganz klar auch einen Trend dahingehend, dass Finance-Anbieter wie Cardlinked Offering über Reward zum Beispiel, das ist eine Plattform, die unterschiedliche Finanzdienstleister zusammenbringt und dann, wenn jemand mit der Karte bezahlt, bekommt diese Person automatisch Cashback bei den Shops, die eben angeschlossen sind. Das ist auch unglaublich auf dem Vormarsch und sehr, sehr wichtig, da in Deutschland halt auch vergleichsweise gibt es zum Beispiel Klarna. Klarna bietet Buy Now Pay Later logischerweise an, also kannst heute kaufen, morgen bezahlen und im Rahmen dessen eben auch Cashback. Macht da mittlerweile auch relativ viel Marketing für, wirklich für diesen Teil ihres Geschäftes. Und gleichzeitig hat Klarna, und das ist wieder ein gutes Beispiel dafür, dass unterschiedliche Publisher-Modelle immer mehr zusammenrücken und zusammenarbeiten, was auch einer der Trends tatsächlich ist, die ich im Affiliate-Marketing sehen würde. Klarna hat gleichzeitig ein Creator-Programm. Das heißt, sie treten gleichzeitig auch in die Schuhe eines Influencer-Affiliate-Subnetzwerkes, wenn man so will.
Okay, echt?
Mhm, tatsächlich.
Cool, siehst du, da habe ich jetzt sogar mal was gelernt.
Das freut mich, ja, ja, ja. Das ist ganz spannend eigentlich. Kleiner Creator. Muss man darauf achten.
Okay, spannend. Hi, hier ist Navid. Ich freue mich, dass ihr unseren Podcast hört. Ich würde euch gerne bitten, teilt diesen Podcast mit so vielen Leuten, die ihr kennt, für die das vielleicht auch interessant sein könnte. Auf der anderen Seite, subscribed us und schreibt eine Review über uns, damit wir einfach noch mehr Reichweite bekommen. Es ist eine grandiose Reise, die wir mit euch gehen. Vielen lieben Dank. Ciao, euer Navid. Gerade auch das Influencer-Thema. Ich weiß noch, da hatten wir uns ja auch noch in Chemnitz wunderbar drüber unterhalten.
Ja.
Ich meine, das ist ja auch gerade so ein Thema, was natürlich auch sehr stark auch gerade, sag ich mal, performancebasiert jetzt auch Anklang findet. Aber ich meine auch da, ich glaube, das ist auch vielleicht ein sehr, sehr gutes Beispiel, auch gerade auch so Komplexität und halt auch die Herausforderung auch gerade, was zum Beispiel auch Tracking angeht oder auch, weißt du, wie du das halt auch irgendwie tracken kannst. Weil, sag ich mal, das klassische Influencer-Game basiert ja schon irgendwie auf Coupon-Codes. Gerade weil natürlich auch, ja, zum Teil halt auch irgendwie Tracking-Links per se nicht so funktionieren, wie sie sollten. Oder ich weiß es auch selber, wir hatten auch mit LTK damals in Asien eine Kampagne laufen und dann waren wir halt gerade irgendwie in China und da fing auf einmal im Endeffekt dann, ich glaube, WeChat, dass sie halt auch irgendwie die Links dann geblockt hatten.
Mhm.
Also ich meine, das ist ja auch so ein Punkt, ich meine, vielleicht kannst du doch auch aus deiner Erfahrung sagen, aber das ist ja einfach auch da, das beste Beispiel ist auch gerade, wie die Komplexität zunimmt und wenn du dann halt auch irgendwie das halt nicht verstehst, macht es halt die Arbeit gerade in dem Bereich immer schwieriger.
Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich, also es ist ein großes Thema auf unterschiedlichen Ebenen. Also ich glaube, dass das Influencer-Marketing im Affiliate-Bereich, das nimmt unterschiedliche Formen an und kann auch in unterschiedlichen Formen gelebt werden. Dazu kann ich gleich auch nochmal ein bisschen was erzählen. Aber zum Thema auch Komplexität, Funktionalität der Links, Vergütung, da ist es definitiv so, dass einerseits das Influencer-Affiliate-Marketing der Affiliate-Branche, glaube ich, auch sehr viel helfen kann, ich sag mal, so den mehr Popularität zu gewinnen und auch more trustworthy quasi zu werden. Also, dass wir mehr Vertrauen auch im Markt für Affiliate-Marketing generieren und Affiliate-Marketing mehr in den Fokus rückt. Denn wenn ein Influencer-Affiliate-Marketing-Links oder Affiliate-Links nutzt, dann ist es ja so, dass er das auch kennzeichnen muss als Werbung und oftmals eben auch Affiliate-Link dabei schreibt. Viele der Influencer treten auch als Brand-Ambassadoren auf, um dann eben auch zu erklären, okay, was ist Affiliate, wie funktioniert das, um die Follower mitzunehmen. Das heißt, einerseits, glaube ich, ist ein Riesenvorteil von dem Trend der Influencer im Affiliate-Marketing, nicht nur über Codes, sondern wirklich auch über die Links, dass mehr Visibilität geschaffen wird für den Affiliate-Kanal, der immer noch ein bisschen negativ behaftet ist in vielerlei Marketing-Mixen von größeren Unternehmen eben auch und Brands, sodass ich glaube, dass das erstmal ganz gut auch für unsere Branche ist. Während da natürlich essentiell ist, dass dann die Links auch funktionieren, dass die Vergütung nachvollziehbar ist. Und das ist zum Teil immer noch eine Herausforderung. Also da stimme ich dir zu, das hat damit zu tun, meiner Meinung nach, dass immer noch nicht genug Advertiser auch App-Tracking, Cross-Device-Tracking mit aufgesetzt haben. Also viele der Advertiser sind bei den Netzwerken angebunden, aber ohne explizites App-Tracking. Das heißt, wenn ein User in der Instagram-Story auf einen Affiliate-Link klickt, dann wird er idealerweise ja direkt in den Shop auch weitergeleitet, um da dann die Conversion abzuschließen, also um den Kauf abzuschließen. Zum Teil, wenn dann der Advertiser noch kein App-Tracking angebunden hat, wird der User eben auf die Mobile-Website weitergeleitet, was ein Disruptor in der Customer-Journey ist. Das heißt, da werden ganz, ganz viele User verloren. Das heißt, man sieht den Klick, aber am Ende eben keine Conversion, weil der User sich theoretisch erst bei sich in dem Umfeld, in dem Shop anmelden muss. Das heißt, er muss erstmal sich neu einloggen, was in der App meistens ja nicht der Fall ist. Das heißt, wenn jemand wirklich von Instagram zum Beispiel in ASOS weitergeleitet werden soll, ASOS aber zum Beispiel noch kein App-Tracking hat und man wird auf die mobile Website geleitet, muss man sich hier erst anmelden. Und das ist für viele so eine Hürde, dass sie dann da abbrechen und sagen, ach Mist, dann gehe ich doch auf die App, egal. Weil sie eben nicht direkt sehen, dass sie dem Influencer damit auch was Gutes tun und der damit verdient. Und das kommt aber dann auf das Modell des Influencer-Publishers an. Das heißt, ein LTK zum Beispiel macht das auf CPA-Basis. Das bedeutet, der Influencer kriegt einen prozentualen Anteil des Warenkorbwertes von dem User, der entsprechend gekauft hat. Während es zum Beispiel bei uns bei Styling so ist, dass wir zwar auf CPA von dem Advertiser vergütet werden, der Influencer aber pro Klick bezahlt wird. Das heißt, der Influencer sieht tatsächlich schon einen Mehrwert, sobald ein Follower auf den Link in der Story klickt. Und da kann es dann eben weniger, sag ich mal, im Großen und Ganzen zu Missverständnissen kommen, als wenn es direkt über ein CPA läuft. Weil der Influencer da natürlich auch schneller sieht, dass etwas passiert. Ja. Eine andere Herausforderung dabei ist dann aber, wenn die Klicks dann vielleicht nicht ganz mit dem übereinstimmen, was der Influencer bei sich in Instagram sieht. Weil der Advertiser zum Beispiel nur Transaktionen vergütet, die in dem Land, wo der Influencer auch ansässig ist, passieren. Wenn jetzt ein deutscher Influencer zum Beispiel oder bei UK geht es eigentlich noch besser, ein UK-Influencer einen Link bei sich in die Story packt und da klickt jemand aus den USA drauf, kann das sein, dass das eben nicht vergütet wird. Er sieht aber diese Klicks in seinem Instagram Analytics. Und da kann es dann natürlich nochmal zu Herausforderungen kommen. Das heißt, da ist auch nochmal eine der großen Challenges, die tatsächlich im Affiliate-Marketing noch vorhanden sind und in dem Konzept, wie Marken auch ihr Programm aufsetzen, das noch nicht 100% verstanden ist, dass das Internet global ist. Jeder, der auf Instagram, TikTok, wo auch immer unterwegs ist, auf welcher Social-Media-Plattform auch immer, hat sehr wahrscheinlich nicht nur Follower in dem Heimatland, sondern darüber hinaus. Und das wird noch viel zu wenig berücksichtigt, dass diese Person über Ländergrenzen hinweg einen Mehrwert liefern kann.
Aber das heißt jetzt auch gerade, weil wir sind jetzt auch schön auch auf die Seite der Brands geswitcht, das ja phänomenal ist. Und du meintest ja auch gerade, sei es Mobile App Tracking, also in dem Fall, was ist Mobile App Tracking? Das ist eigentlich dafür da, um halt im Endeffekt in einer nativen App, die du auf deinem Handy hast, halt zu tracken. Im Gegensatz zu dem, was wir aus dem klassischen E-Commerce, wo wir eigentlich ein Conversion-Tracking auf dem E-Commerce-Shop verbauen. Natürlich gerade, wenn du, sag ich mal, im Influencer-Bereich bist, was ja zu 99,9% mobile passiert und du natürlich dein Handy in der Hand hast, ist es natürlich 10-mal einfacher, über die native App zu konvertieren, als jetzt über den Browser, weil da musst du dich, wie du es auch schon gesagt hast, ja anmelden. Die Frage ist aber auch, die ich mir da stelle, schlimm ist es ja halt auch, dass, also wir beide kommen ja noch aus Zeiten von Mobile-Geschäften und man weiß ja auch, wenn ich daran immer denke, auch gerade Kiss My Ads, also euer Backend, ich meine, das war ja gerade die Mutter wenigstens von dem einen der größten Mobile-App-Tracker, die es danach auch noch gab zur damaligen Zeit. Ich meine, für uns war damals Mobile-App-Tracking und Mobile-Offers ein bisschen Hand in Hand. Das heißt, wir waren halt alle auch irgendwie bei den App-Trackern verbunden, wir waren alle irgendwie Trust-Sources, etc. Also jetzt auch mal als Beispiel gerade, auch wo du sagst, aus Rakuten-Sicht, das Beispiel auch aus Netzwerksicht, aber auch aus Advertiser-Sicht, wenn du jetzt auch mit den Advertisern gesprochen hast, auch sprichst, wie ist es da, auch die Akzeptanz, was gerade native Apps angeht und das Thema App-Tracking? Verstehen sie das oder ist es schwierig? Also oder beziehungsweise ist es neu für sie? Ich will jetzt nicht mal sagen schwierig.
Ich würde schon sagen, es ist vornehmlich in Anführungsstrichen neu. Es wird nicht standardmäßig mitgemacht, es sollte standardmäßig mitgemacht werden. Heißt, wenn ein Advertiser bei einem Netzwerk neu angeschlossen wird, sollte eigentlich standardmäßig eine App-Anbindung, insofern eine App vorhanden ist, stattfinden. Da muss aber, glaube ich, noch ganz, ganz, ganz viel Aufklärung erfolgen von Netzwerkseite, dass die Advertiser das auch mitmachen und den Mehrwert verstehen, dass sie wissen, warum sollte ich das überhaupt machen? Was ist der Mehrwert für mich? Muss ich dann nicht einfach nur mehr zahlen? Das sind, glaube ich, so Argumente, die dann eben auch viel kommen, wo man, glaube ich, ansetzen muss und den Mehrwert nochmal erklären muss, auch von dem Kanal. Das heißt, der Traffic, der dann wirklich auch vermittelt wird, der sollte natürlich auch vergütet werden. Und das ist ähnlich wie mit den Publisher-Modellen, die, ich habe eben vom Voucher und Cashback gesprochen, mehr Lower Funnel sind und dann aber auch die Content- und Influencer-Partner, die eben mehr Upper Funnel sind. Das heißt, die Upper Funnel-Partner werden üblicherweise auch mit einem höheren Prozentsatz pro Verkauf vergütet, ist aber auch absolut notwendig und auch da muss noch viel mehr die Notwendigkeit erkannt werden, dass man da noch mit zusätzlichen DKZ-Budgets arbeitet, was standardmäßig noch nicht im Affiliate-Kanal in dem Marketing-Mix von den Marken so mit verortet ist. Aber Upper Funnel hat ganz viel damit zu tun, dass eine Vorleistung erfolgt. Das heißt, ein Influencer erstellt den Content, bevor er ihn hochlädt. Wenn man hochqualitativen Content möchte, muss man dafür natürlich auch zahlen, weil das auch ein unglaublicher Aufwand auf Influencer-Seite ist, diesen Content zu generieren. Und das ist bei ganz vielen noch nicht so angekommen, weil es ja noch die Influencer-Marketing-Manager gibt, die natürlich nur Fix-Fee, WKZ, wie auch immer man es dann bezeichnet, je nach Land. Da wird nur damit gearbeitet, während wir im Performance-Kanal das natürlich direkt auch messen können, den Impact. Also wenn wir eben für diese Vorleistung bezahlen, genauso wenn ein Texter dann den Content erstellt. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass das eben auch noch mit verstanden wird. Und da hat für mich die Integration von App-Tracking direkt auch mit zu tun, weil ansonsten vermittelte Verkäufe nicht vergütet werden, weil da eben ein Dropout stattfindet, wenn die App nicht direkt mit angeschlossen ist. Und damals war es Standard, wie du auch sagst, es war eigentlich ganz normal, dass das direkt auch mit integriert ist. Und darum hat es mich auch immer mehr verwundert, dass das heutzutage nicht der Fall ist. Und zum Beispiel auch, dass App-Installs für Marken, die bei einem Netzwerk angeschlossen sind, diese zu vermitteln, für die meisten Affiliate-Netzwerke gerade noch nicht mal Standard ist, sondern dass da erst gerade auch sehr viel passiert, dass das mit angeboten werden kann.
Aber kann das auch, weil ich, das ist ein sehr spannendes Thema, weil ich hatte darüber gerade irgendwie, ich glaube, das war letzte Woche oder vorletzte Woche, wir hatten immer so Tech Lab vom Bundesverband für Digitalwirtschaft, Schwerpunkt Affiliate Marketing. Liebe Grüße auch an alle aus dieser netten Runde, auch gerade das Thema. Und ich weiß noch, wir hatten auch darüber gerade geredet, dass für uns, sage ich mal, aus dem klassischen App-Geschäft oder Mehrwerte-Geschäft, Mobile-Subscription-Geschäft, aus, sage ich mal, klassisches Dating oder auch Social Gaming, dadurch, dass sie immer eine native App hatten und eigentlich auch immer so irgendwie eine native App first war, war das halt ganz normal. Und ich glaube, auch die ganzen App-Tracker sind halt auch darauf basierend ausgelegt. Mhm. Aber das ganze Thema native Apps im E-Commerce ist halt ja verhältnismäßig, wenn du einfach auch ein neues Thema. Und ich glaube, da muss man ja auch sagen, dass auch die meisten Netzwerke, also ich würde jetzt nicht sagen, nicht die meisten, aber auch da ja nachgezogen wurde. Das heißt, es hat ja gedauert. Also ich meine, ich weiß noch damals, wo wir unser Netzwerk hatten, auch ihr, wir waren ja alle irgendwie gewitelistet bei AppSupplier Adjust, egal wie du es nanntest, als Source. Und es war sehr einfach, unsere Links zu erziehen. Aber siehst du da halt einfach auch generell, sage ich mal, Nachholbedarf in der vertikalen E-Commerce? Weil ich glaube, in anderen Bereichen ist es ja gar nicht so schlimm. Nehmen wir mal ein bestes Beispiel Dating. Im Dating-Bereich ist es halt ganz normal, dass du irgendwie eine Mobile-Website hast, eine Desktop-Website hast und halt eine App hast.
Ich sehe da absoluten Nachholbedarf, ja. Also ich, hundertprozentig.
Und zurückzukommen auch auf der Seite der Brands, weil also gerade du hattest ja auch immer auch mit Brands zu tun und auch denen auch unser Geschäftsmodell auch zu erklären. Gab es die Notwendigkeit oder haben Sie die Notwendigkeit gesehen oder war es dann halt auch immer auch deine Aufgabe, denen die Notwendigkeit zu spiegeln und auch die darauf aufmerksam zu machen? Weil eine Sache hast du ja auch gesagt, das finde ich sehr, sehr spannend, das habe ich mir auch aufgeschrieben, deswegen muss ich das jetzt hier auch erwähnen. Du meinst ja, für Traffic, gerade im Upper Funnel, aber eigentlich für jeden Affiliate-Traffic, den muss man halt vergüten. Und ich glaube, ein der Punkte, den viele auch vergessen, ist halt, sie denken halt immer, sie vergüten Sales. Mhm. Und wenn halt irgendwie was nicht getrackt ist, dann hat es nicht stattgefunden, was ja so nicht stimmt. Wie siehst du das?
Ja, das ist auch noch eine Herausforderung, die würde ich aber sagen, schon am Anfang angefangen wird anzugehen. Insofern, dass es ja auch immer mehr Attribution tatsächlich gibt. Also dass wirklich große Advertiser auch anfangen, immer mehr ein Verständnis dafür zu haben, was es bedeutet, wenn im Affiliate-Kanal Publisher an unterschiedlichen Stellen der Customer Journey sitzen. Das heißt, sie attribuieren dann entsprechend einen Anteil des Verkaufs, den sie am Ende sehen, und der Vergütung und Vermittlung dessen, je nachdem, wo der Publisher an der Journey stand. Also sie schauen dann da wirklich, wo genau hat wer mir welchen Traffic gebracht und hat dazu beigetragen, dass der User am Ende gekauft hat. Das finde ich tatsächlich sehr gut und ist, glaube ich, schon ein guter Anfang, wird aber noch von den wenigsten tatsächlich so auch gelebt. Das heißt, da ist wirklich noch ganz, ganz viel Raum und da können dann natürlich auch so große Advertiser wie zum Beispiel ein Otto, die das machen, sehr gut auch mit als Aufklärer auftreten. Das heißt, es ist hoffentlich langfristig nicht nur eine Aufgabe der Netzwerke oder der Account Manager oder wer auch immer in Kontakt mit der jeweiligen Marke steht, diese Aufklärung zu gewährleisten, sondern dass man das wirklich auch über Best Practices von großen, relevanten Marken, aber vielleicht auch kleineren, die es einfach sehr gut machen, dass man denen einen Raum und eine Stimme gibt, dass da eben die Aufklärung stattfinden kann, wie viel mehr Affiliate mittlerweile kann und können muss. Und dazu gehört eben auch, und das ist auch immer noch ein großes Problem, würde ich sagen, was man auf Advertiser-Seite vor allem in Deutschland sieht, es wird noch unglaublich viel in Silos gearbeitet. Das heißt, jeder Marketingkanal, der im Marketingmix auf Markenseite bedient wird und sein entsprechendes Budget hat, möchte auch an seinem Budget festhalten und dafür kämpfen. Und es wird noch nicht genug gesehen, welchen Einfluss unterschiedliche Maßnahmen und Kanäle dann eben auch aufeinander haben können, und sich da dann ausgetauscht oder ein Cross-Budget genutzt oder ähnliches. Und das macht es tatsächlich sehr schwer, weil dann natürlich auch intern mehr Kämpfe stattfinden und wenig hingehört wird auch. Und das ist tatsächlich auch noch eine der größten Herausforderungen meiner Meinung nach, weil das natürlich ein strukturelles Problem innerhalb der Unternehmen ist und vor allem auch der Corporates ist, wo es dann auch einem guten Advokaten intern bedarf, der gut vermitteln kann nach oben an die Management-Ebene. Warum sollten wir denn mal gucken, dass wir diverse Budgets auch aufbrechen? Warum sollten wir genau gucken, welche Marketingmaßnahme in der Customer Journey welchen Beitrag hat? Und warum sollten wir das nicht mal zum Beispiel auch testweise über Affiliate mit tracken? Weil das ist möglich. Und da ist meiner Meinung nach noch eines der größten Aufholpotenziale vorhanden, um dann auch nochmal diesen Wert von Affiliate-Marketing einfach klar zu machen.
Wow, der erste Teil ist vorbei. Ich muss sagen, phänomenal. Ich habe selber sehr viel gelernt. Ich musste oft schmunzeln. Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. In 2 Wochen gibt es den 2. Teil. Also nicht vergessen, dann einzuschalten.